If you want things to get better, you're going to have to stand for something.
So, ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Petit-Fuß zum Thema Schmidt-Trigger. Ich bin jetzt der Rufi und ich erzähle heute etwas zum Thema Tasteninprellen. Ups. Genau, guck mal, das hat mir der Gamda letztens gezeigt. Seine neueste Bastelei. Meine ich so von, aha, was ist das denn? Da meint er so von, das ist ein Schmidt-Trigger. Meint er von, ein Schmidt-Trigger? Sehr cool. Nein, ein Trigger, ein Schmidt-Trigger mit T, mit R. Da war ich ein bisschen traurig. Ja, und dann gefragt, was ist das denn? Ja, mit Hüpfen hat er schon ein bisschen was zu tun, hat er da gemeint. Das hat mich was mit Hüpfen und Tastern zu tun. Besser gesagt, mit Entprellen. Das heißt, man hat also nicht so ein Springen beim Schalten, weil wir haben ja, sehr viel mit Tasten zu tun, zum Beispiel in der Tastatur oder so, da drückt man da drauf und dann passiert da irgendwas. Aber das ist in der Praxis, ist das halt ein bisschen, es ist halt Physik ein bisschen anders als so in unserer schönen theoretischen Informatikwelt. Und wenn man dann so einen Taster drückt, dann sieht das ein bisschen anders aus, als dass einfach irgendwie ein Signal angeht. Und man sieht ja hier im Oszilloskop, dass beim Schalten zu Anfang da kein eigenen Punkt gibt, wo es halt das Signal von niedrig nach hoch wechselt, sondern da ist so eine Übergangsphase, wo Schwankungen dann auftreten. Und das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man halt, bei so einem Lichtschalter ist das nicht ganz so blöd, aber wenn man jetzt irgendwas hat, wie zum Beispiel, ich habe jetzt hier ein elektronisches Gerät, wie ein Radio, und ich möchte da irgendwie die Lautstärke einstellen oder da irgendwie einen Knopf drücken, dann soll der genau einmal betätigt werden beim Drücken und nicht irgendwie dann so eine Übergangsphase haben und dann sagen wir mal, ja, ich drücke da auf Lautstärke erhöhen und dann wird das als dreimal Tastendruck interpretiert, obwohl ich quasi nur einmal gedrückt habe, weil halt diese Übergangsphase hier weil diese Übergangsphase hier ja häufiger zwischen niedrig und hoch wechselt. Ja, und das hat natürlich, ihr kennt das vielleicht von so alten HiFi-Geräten, dass da halt diese Taster halt mit der Zeit ein bisschen altern und dann halt so ein bisschen knacken und rauschen. Und man kennt es halt vor allem auch von der Tastatur, dass wenn da halt der Kontakt nicht gut ist, das halt dann auch super nervig ist, wenn halt das eh nicht mehr gut tippt oder so. Ja, und was tut man dann da? Man baut sich halt so einen Schmidt-Trigger zusammen, so ein elektronisches Dingsbumsi. Und habe ich mir so die Frage gestellt, das sieht jetzt schon ziemlich kompliziert aus. Also irgendwie so Teile, Kabel, da geht das nicht auch einfacher. Und ja, das wollen wir heute in unserem PTFU-Fall ergründen. Also so ein Schmidt-Trigger, das hat so ein Schaltsymbol und das macht Hysterese, hat der Kamm dann mir erklärt. Aha, aha. Und was ist das denn? Meint er so von, ja, komm, das ist eigentlich relativ einfach. Das ist so ein Verfahren, da hast du einfach ein verschiedene Schwellenwerte und wenn man über diesen einen Schwellenwert drüber geht, dann schaltet der von niedrig nach hoch und wenn man diesen Schwellenwert wieder unterschreitet, dann schaltet er nicht sofort wieder zurück, sondern erst wenn ein niedriger Schwellenwert, in unserer Grafik ist das hier UL, unterschritten wird, erst dann schaltet er wieder runter und auch danach schaltet er wieder hoch, wenn erst wieder der höhere Schwellenwert UH überschritten wird. Und das ist diese Hysterese und das macht dieser Schmidt-Trigger. Ja, und erinnern wir uns an dieses Bildchen von vorhin hin. Da war ja irgendwie so ein komisches IC und so ein paar Bauteile und so ICs, das verstehe ich immer nicht so richtig. Da schaue ich mir mal so einen Schaltplan an, weil man kann so einen Schmidt-Trigger auch relativ einfach in normalen Bauteilen zusammenbauen. Hier habe ich mal so einen Schaltplan rausgesucht, der das mit zwei Transistoren herstellt. Und ja, da sieht man also, man hat auf der einen Seite Vin, das ist das Eingangssignal, und Vout, das ist das Ausgangssignal. Da hat man oben V plus und V minus, so Versorgungsspannung. Und ja, das eine, was halt passiert ist, das halt, und ja, das, wenn man sich jetzt anschaut, sieht man natürlich bei T1, von da kommt vorne VI rein und ja, wenn dann der Transistor 1 schaltet, dann schaltet er durch. Und ja, dahinter ist dann noch irgendwie ein Transistor 2 geschaltet, aber das war so ein bisschen merkwürdig, weil ja, Transistor 1, der ist vom Ausgang her zusammen mit dem Ausgang von T2 geschaltet und so. Ja, das gucken wir uns besser mal wie so ein bisschen in einer Animation an. Da sieht man nämlich so ein bisschen, was dann halt auch passiert. Jetzt muss ich das Fenster hier ein bisschen drüber schieben. Groß machen. Ja, und da sehen wir hier auch nochmal diesen Schaltplan, den wir gerade eben hatten. Zusammen mit zwei Funktionsgeneratoren. Da kommt unten so ein wellenförmiges Signal raus. Einmal mit 2 Kilohertz, einmal mit 40 Hertz übereinander gelegt, damit man halt sieht, dass halt diese, diese Welle hier vorne so ein bisschen eine Unsauberheit drin hat. Und das, diese Unsauberheit, die wollen wir halt mit diesem Schmidt-Trigger herausfiltern. Und dann sieht man hier vorne in diesem Graphen hier das Ausgangssignal. Das halt dann eher ein schönes, sauberes Rechtecksignal ohne Sprünge umgewandelt wird. Ja, und ja, wir sehen hier vorne, das halt hier vom Eingang, dass wenn hier also über einen gewissen Schwellenwert kommt, dann schaltet der T1 durch und schaltet hier quasi den Strom dann so durch. Und man sieht, dass halt dann der T2 versetzt dazu dann den Strom durchschaltet. Dadurch kann man halt, dadurch kriegt man halt aus diesem unsauberen Signal ein schönes, sauberes Rechtecksignal gerade zurecht. Ja, das Ganze kann man halt ein bisschen konfigurieren durch halt da die Widerstände zu dimensionieren. Aber ich finde das alles mal so ein bisschen kompliziert, weil so dieses Elektronik, da muss man was basteln und zusammenlöten, wenn man was ändern möchte, ist mal ein bisschen kompliziert. Deswegen habe ich so gedacht, na komm, geht das nicht einfacher? Weil ich mag lieber Software. Ich finde so dieses Hardware immer so ein bisschen schwierig. Muss ich was zusammenlöten? Wenn ich mich da verlöte, dann funktioniert es nicht. Und dann mache ich auch die Bauteile kaputt. Und dann ist es immer kompliziert. Ich habe eigentlich keine Lust drauf. Ich mache lieber Software. Da kann ich das einfach schön einprogrammieren. Deswegen kann man, ja, erkläre ich mal, wie man so eine Hysterese auch mit oder eine Tastenimprellung auch in Software machen kann. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn man das zum Beispiel mit seinem Arduino programmieren möchte. Man kann entweder zwar hingehen und Zyklen zählen, man kann einen Delay-Timer einbauen, dass man halt nur nach so und so viel Zeit die den Umschaltvorgang nimmt oder man macht eine Mittelwerterkennung und erst wenn man halt, wenn der Mittelwert über einen gewissen Schwellenwert gegangen ist, dann schaltet man um. Das Letzte ist wohl sehr praktisch, wenn man das irgendwie in Hardware realisieren möchte, also in FPGAs, weil das in so Schaltungen relativ einfach umzusetzen ist. Genau, deswegen habe ich ein Beispiel mitgebracht. Leider wusste ich, wie man in Impress Codeformatierung schön automatisch macht. Wer da eine schöne Lösung hat, kann sich gerne melden. Fände ich, glaube ich, sehr praktisch, um so Codebeispiele mal ein bisschen anschaulicher zu gestalten. In dem Fall, ja, ein kleines Codebeispiel, wie man das für eine Tastenimprellung mit so einem Delay-Timer in gekürzter Arduino-Fassung. Man hat oben einen Wert Reading, der halt diesen Eingabewert angibt, wo man dann halt den passenden Pin ausliest. Und dann wird hier überprüft, ob der gemessene Wert, der Eingabewert, also der Wert des Buttons, sich geändert hat, also sich im Vergleich zum vorherigen Zyklus geändert hat. Das Ganze wird in einer ewigen Schleife, imaginären Schleife ausgeführt, damit man halt dann regelmäßig den Eingabewert abfragt. Und dann wird Last Debounce Time auf die aktuelle Zeit gestellt. Und dann wird halt hier in der nächsten If-Frage gefragt, ob die aktuelle Zeit minus der Zeit, wo der Umgangsschaltvorgang stattgefunden hat, über den gewählten Delay ist. Und wenn das der Fall ist, dann kann man das umschalten. Und ansonsten kann man das, genau, und ansonsten wird das halt nicht gemacht. Und genau, und dann am Ende setzt man den Last Button State auf Reading, damit man halt weiß, was der letzte Zustand, der Zustand des vorigen Durchlaufs war. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an und wird dann wieder von vorne durchgegangen. Ja, also man sieht, man kann das mit wenigen Zeilen Code ein vernünftiges Debouncing für Taster hinbekommen. Man muss da ein bisschen, Parameter tweaken, zum Beispiel, damit man einen guten Kompromiss finden zwischen dem Debounce, zwischen dem Delay und der Reaktionszeit des Tasters. Und dabei sollte man auch ein bisschen darauf achten, was man für ein Taster vor sich hat und wie sich das mit der Zeit ändert. Zum Beispiel habe ich da so Cocktailroboter gebaut, wo ich einen Taster habe, wo ich das Glas draufstellen kann. Und da habe ich ein relativ hohes Delay reingebaut, einfach weil wenn man so ein Glas draufstellt, das Glas, das kann man ein bisschen wackeln und so. Da will man halt da will man halt in jedem Fall einen sauberen Kontakt haben, damit das halt in jedem Fall halt dann auch, damit halt nicht zwischendrin ja, mehrfach ausgelöst wird versehentlich. Das ist dann wichtiger als ein geringes Delay zu haben. Während man jetzt, wie gesagt, ich möchte jetzt vielleicht irgendwie so ein Shooter-Spiel spielen, da möchte ich gerne irgendwie eine Kanone bauen, dann möchte ich natürlich ein geringeres Delay haben, damit dann nicht irgendwie damit man da nicht irgendwie seinem Spielspaß gebremst wird, dadurch das Tastenumbrennen. Ja, noch ein kleiner Hinweis dazu, was ich beim ersten Mal auch beim Arduino Schaltung zusammenstecken falsch gemacht habe, ist, man sollte, wenn man so einen Taster da anschließt, wir sehen hier auf der einen Seite auf der linken Seite sehen wir halt das Arduino-Board und dann auf der rechten Seite ein Breadboard mit so einem Taster dran, ist, dass man halt auch immer noch so einen Pull-Down-Widerstand macht. Die Dimensionierung davon ist relativ egal. Typischerweise sieht man da diesen Widerstand von 10 Kilo oder so, womit man quasi den Taster nochmal mit Ground verbindet, weil so ein Arduino am Eingang relativ empfindlich ist. Da möchte man wirklich, dass wenn man hier diesen Widerstand hier unten weglassen würde, dann hätte man quasi halt nur diesen Schaltkreis, wo man dann diesen Stromkreis, wo man den Taster drückt, dass es dann geschlossen wird. Und wenn man den Taster dann wieder loslässt, dann hat man hier halt quasi noch so ein bisschen Reststrom draufhängen. Und da dauert es halt, bis dann das Signal auf D2, den Pin hier, dann wirklich abgesunken ist. Und deswegen man hat hier so einen Pull-Down-Widerstand, der halt dann wirklich so quasi den Reststrom hier so ein bisschen ableitet, damit man da auch einen schnellen Wechsel hat. Genau, also wichtig, so etwas zu verbauen, sonst wundert man sich, warum das mit dem Taster nicht so gut funktioniert, wie man sich das vorgestellt hatte. Ja, Zusammenfassung, gute Entprellung ist wichtig. Das kann man machen in Hardware als auch in Software, aber man sollte es unbedingt machen, weil sonst hüpfen Taster gerne so herum. Wie ist egal, aber man muss halt darauf achten, dass man es parametrisiert. Beim Implementieren würde ich auch so ein bisschen Randfälle testen, zum Beispiel in meinem Falle von, hey, was passiert denn, wenn ich das Glas irgendwie ein bisschen schief auf den Knopf stelle? Insbesondere ändern sich halt Schalter, das ist halt so Physik und Kontakte können sich mit der Zeit halt können ein bisschen korrigieren und so. Und dann kann zum Beispiel diese Entprellzeit sich verlängern. Und deswegen ist gut, muss man das ein bisschen testen und besser ein bisschen mehr entprellen als weniger, weil sonst steht man irgendwann zum Beispiel auf dem Kongress und dann hat man irgendwie einen Transport und andere Umgebungseigenschaften um sich herum und vielleicht irgendwie mehr Luftfeuchtigkeit oder so und die niedrigere Temperatur. Und dann hat man plötzlich Probleme mit Prellen von dem Taster. Das ist halt immer blöd, weil dann kriegt man halt quasi so physikalische Effekte und irgendwie, ja, werden halt anstatt von einem Cocktail plötzlich drei Cocktails ausgegeben, was halt schon echt eine blöde Sache ist, wenn dann das Chuck-Glas überläuft. Ja, soweit mein kleiner Vortrag zum Thema Schmidt-Trigger.
Chaos Computer Club!